Ich werde heute Morgen mit euch eine Geschichte teilen und ich wünsche mir von Herzen, dass sie uns wie immer wieder aufrüttelt. Manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber manchmal ist man noch so in einem Alltagstrott drin, wo man irgendwo in den Beschäftigungen des Lebens so mittendrin steckt, mit dem Beruf, mit der Familie, den Kindern, mit dem eigenen Gefühlsleben herausgefordert ist und so in einem Trott drin ist, wo man eigene Dinge entdeckt, die einem Spaß machen, wo man Freude hat und in diesem Alltagstrott drin manchmal feststellen muss, dass irgendwo die Liebe zu Jesus und die Begeisterung für unseren Gott irgendwo so etwas auf die Seite geschoben wird. Man ist immer noch Christ, man ist immer noch gerettet, man ist immer noch mit diesem Jesus unterwegs, aber irgendwo ist alles so ein bisschen normal geworden. Weißt du, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, als er gekreuzigt wurde, als er begraben war, da hatten sie irgendwo so einen Frust. Und gesagt, was machen wir jetzt? Nach ein paar Tagen ist alles wieder ein bisschen normal geworden. Jesus war nicht mehr da. Da haben sie gesagt, ja komm, lass uns fischen gehen. Sind sie fischen gegangen. Wieder ihrer normalen Beschäftigung nachgegangen. Und da begegnet ihnen Jesus. Und sagt, Jungs, ihr seid zu mehr berufen als nur zum Fischen. Das ist okay, fischen. Will da niemanden angreifen, der hier fischt. Aber er sagt, ihr habt eine höhere Berufung, als nur dieses alltägliche Leben einigermaßen zu meistern. Und da hat Jesus ein neues Feuer angezündet in ihren Herzen. Und ich wünsche mir, dass mit dieser Geschichte, die ich heute mit euch anschauen werde, dass wie ein neues Feuer immer wieder angezündet wird. Eine neue Begeisterung und Leidenschaft für diesen Jesus. Und dafür möchte ich gerne beten. Und ich lade dich ein, dass du dein Herz öffnest für eine Begegnung mit diesem Jesus. Hast du schon gemacht, dass du gekommen bist. Aber wir beten nochmals und sagen, Jesus, ich danke dir, dürfen wir hier zusammen sein, als ein Teil deiner Kirche, als ein Teil deiner Braut dieser Region. Und Jesus, wir sagen, wir sind hungrig nach dir. Wir sind nicht damit zufrieden, dass wir einfach ein bisschen gerettet sind, dass wir eines Tages mal im Himmel sein werden, wenn unser irdisches Ableben hier vorbei ist. Sondern dass der Tag sicher kommt, wo wir ganz nah bei dir sein werden, aber dass er jetzt schon da ist. Und wir wünschen uns immer wieder ein neues Feuer, immer wieder neue Kraft, die unser Leben durchdringt und eine Berufung, die wir hören dürfen, dass wir mit dir unterwegs sein können. Danke dir, Jesus, danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen zu jedem hier sprichst, unsere Herzensohren öffnest, dass wir dir begegnen können und dich hören dürfen. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu lesen, Markus 5, Neuen Testament, im Markus-Evangelium. Markus 5, eine Geschichte, die mich immer wieder neu begeistert und herausfordert. Beides zusammen. Ist ja meistens so, dass die Geschichten, die einen am meisten begeistern, sind auch die, die einen am meisten herausfordern. Es ist beschrieben mit der Heilung des besessenen Gadareners. Es ist ja nicht ganz klar, wo sich das wirklich abgespielt hat. Da kommen ja drei Ortschaften in Frage beim See Genezareth. Früher hat man das mit Gesera übersetzt. Und gibt drei Ortschaften, die eigentlich in Frage kommen. Gerasa, Gadara und Gergesa. Und eigentlich ist es ja egal, wo das genau war. Es war nahe am See von Genezareth, wahrscheinlich im Südosten irgendwo. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern. Danach kamen sie ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gadarener. Der Übersetzer hat sich entschieden, dass es jetzt in Gadara war. Und als er aus dem Schiff stieg, da lief ihm ein Mann aus den Gräbern, ein besessener Mann mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und niemand konnte ihn fesseln, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Aber niemand konnte ihn bändigen. Er war immer Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus von fern sah, lief er herbei, fiel vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn Jesus sagte zu ihm: Fahre von dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn eindringlich, dass er sie nicht aus der Gegend treibe. Und dort an dem Berg war eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sagten: Lass uns in die Schweine fahren. Das erlaubte ihnen Jesus gleich. Und da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ersoffen im See. Und die, welche sie hüteten, flohen und erzählten das in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den, der von den Dämonen besessen gewesen war, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit den Besessenen geschehen war, und das von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, ihre Gegend zu verlassen. Und als er ins Boot stieg, bat ihn, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm: Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was dir der Herr Großes getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Da ging er hin und begann im 10-Städte-Gebiet zu berichten, was ihm Jesus Großes getan hatte. Und alle wunderten sich. Eine unglaubliche Geschichte. Wo man oft so Kopf schüttelt und denkt: Meine Güte, war das wild zu der Zeit. Meine Güte, was ist da geschehen? Und bevor wir über Jesus und den befreiten Mann sprechen, kurz so zwei Randbeobachtungen. Das eine, diese Dämonen. Wir leben in einer aufgeklärten Zeit. Und manchmal haben wir Mühe mit dieser Sache, mit geistlichen Welt und da soll ein Teufel sein mit Dämonen und seinen Herrscharen und dann Gott und so. Und manchmal neigen wir als Christen sehr dazu, uns in diesem aufklärerischen Geist von allem Übersinnlichen und Übernatürlichen und Nicht-Sichtbaren etwas zu lösen und uns auf das Sichtbare zu konzentrieren, auf das, was vernünftig und klar und sichtbar ist. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass es da Mächte gibt, die unsichtbar sind. Und das Wesen des Teufels und seiner Herrscharen, dieser Dämonen, manifestiert sich so klar in diesem zerstörerischen Wesen. Und das heißt, der Dieb, der Teufel, ist gekommen zu zerstören und zu stehlen, zu rauben, zu töten. Das ist sein Wesen. Und wir schütteln hier den Kopf und denken: Meine Güte, war dieser Mann arm dran. Und weißt du, das zerstörerische Wesen beginnt schon früher. Das beginnt dort, wo wir schlechte Gedanken haben über uns selber und über andere Menschen. Dort beginnt diese Zerstörung des Teufels in unserem Herzen schon zu wirken. Und ich wünsche mir, dass wir uns nicht als Waffen der Finsternis zur Verfügung stellen, sondern Römer 6 sagt: Gebt euch nicht der Sünde hin und eure Glieder nicht als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir schon den Kopf schütteln können, aber nicht aus Verachtung für den Menschen hier, sondern als Absage an das Wesen des Teufels und sagen: Wir als Menschen wollen uns und unser Leben nicht dir zur Verfügung stellen. Mit dem, was wir denken, mit dem, was wir sprechen, mit dem, was wir tun, wollen wir uns nicht diesem zerstörerischen Geist zur Verfügung stellen. In dem, was wir über andere denken oder über uns selber, in dem, was wir sagen und tun, wollen wir keine Landeplattform sein für das Wesen des Teufels. Lasst uns da klar sein, immer wieder neu. Und dann, dieses Dorf, ist eigentlich ein Drama, was sich da ereignet. Weißt du, das ist schon nicht so einfach, wenn du denkst, 2000 Schweine, wahrscheinlich war das Dorf nicht riesig. Wenn du das dann umrechnest, da hat wahrscheinlich Jesus kurzerhand die Existenzgrundlage eines Dorfes vernichtet. Ja, meine Güte, manchmal denken wir auch so: Wenn Jesus kommt, kommt alles friedlich und ruhig und wird alles harmonisch und gut, oder? Aber das Verrückte ist, wenn wir sehen, wie Jesus gewirkt hat, hat er ganz viele Probleme mitgebracht, immer wieder. Er hat das Dorf durcheinander gebracht. Weißt du, in welcher Bedrängnis die Juden waren? Das war ein gemischtes Gebiet. Das war das 10-Städte-Gebiet, diese Dekapolis. Das war der östliche Teil vom Römischen Reich. Und da haben sie Heiden auch hingebracht. Und da war eine Vermischung von Juden und Heiden. Und für Juden waren die Schweine ja unreine Tiere. Den Juden hat es ja wahrscheinlich nichts ausgemacht, dass die Schweine da weg waren. Die waren vielleicht sogar noch froh. Ha, zum Glück müssen wir diesen Tieren nicht immer mehr ausweichen, das ist gut. So. Aber weißt du, was passiert, wenn sie am nächsten Tag ins Dorf gehen und sagen, da werden sie konfrontiert von den Heiden und sagen: Du, euer Rabbi, was hat er jetzt gemacht? Der hat unsere ganze Existenzgrundlage vernichtet. Was ist das für einer, der da kommt und alles kaputt macht? Und auch die Juden gehörten zu diesem Dorf, das zu Jesus ging und gesagt hat: Bitte geh weg von hier. Weißt du, du kannst schon kommen, aber wenn du kommst, dann bitte ein bisschen anständiger. Ganz, ganz wenig später hat Petrus ja diese Offenbarung vom Himmel, wo Gott ihm sagt: Du kannst alles essen. wo Gott die Schweine nicht mehr für unrein erklärt. Ja, warum machst du denn das Theater noch? Das wäre nicht nötig gewesen, Jesus. Hättest du nicht ein bisschen verzichten können? Jesus, kannst du nicht ein bisschen gemäßigter daherkommen? Wir möchten schon, dass du wirkst. Wir möchten, dass du eine Erweckung schenkst in unserem Tal. Aber bitte so. Wir möchten, dass der Rabbi, also dass unser Messias kommt. Aber wenn er kommt, dann muss er so kommen. Und er kam nicht so. Und weißt du, das ist für mich wirklich ein dringender Ruf an uns. Lasst uns nicht sein wie dieses Dorf, das Jesus und das Wirken Gottes abgelehnt hat, weil es nicht kam, wie sie es erwartet haben. Sondern lasst uns hungrig sein nach diesem Jesus, dass wenn er kommt, dass er als Gott kommen kann und nicht als unser Diener. Wenn Gott kommt, dann kommt er als Gott und nicht als Diener. Jesus kam, um zu dienen, aber er kam als Gott. Er hat sich nicht nach Menschen gerichtet. Weißt du, sein ganzes Verhalten, die Heilungen am Sabbat, die Tempelaustreibung, all die Dinge, könnte man sagen, war das jetzt wirklich nötig, Jesus? Wäre das nicht anders auch gegangen? Ein bisschen gemäßigter und weniger Leute hätten Anstoß genommen an dir? Genauso würde ich denken. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Und mein Wunsch ist, lasst uns hungrig sein nach diesem Jesus. Dass unser Hunger nach ihm größer ist als die Probleme, die er da mitbringt. Oder die Angst vor seinen Problemen, die er mitbringt, wenn er kommt. Einfach so mein Anliegen, weil das Dorf hat gesagt, bitte geh weg. Und ich möchte nicht ein solches Dorf sein. Ich möchte nicht ein solcher Christ sein und nicht eine solche Gemeinde sein, die sagt, bitte, bitte hier nicht. Lasst uns hungrig sein nach diesem Jesus. Und jetzt lasst uns diesen zwei Hauptpersonen gehen. Weißt du, spannend ist die Parallelstelle in Matthäus 8. Wenn du das nachliest, wirst du sehen, es waren eigentlich zwei Besessene. Es waren zwei Menschen, die dämonisiert waren, die da in den Gräbern gehaust waren. Und Markus erzählt nur von einem. Hat mich irgendwie berührt und herausgefordert. Was ist der Unterschied? Warum spricht Matthäus von zwei und Markus nur von einem? Ich weiß es nicht, aber vielleicht schon. Der eine wird vergessen, aus dem Blickfeld geraten. Beide haben Heilung und Befreiung erlebt. Beide haben erlebt, wie Gott massiv gewirkt hat in ihrem Leben. Und nur von einem wird in Markus noch berichtet. Nur an einen erinnert sich die Geschichte noch. Weißt du, an welchen? An den, der gehorsam war. An den, dem Jesus gesagt hat, geh hin und erzähle allen, was ich an dir getan habe. Das ist ein Auftrag von Jesus an diesen Menschen. Weißt du, der hat wirklich im Dreck gelebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spaß gemacht hat, in den Grabhöhlen zu leben. Auch gerade in der damaligen Zeit nicht. Auch der soziale Umgang war nicht unbedingt optimal, sich mit Steinen zu schlagen, Leute zu bedrohen. Er war wahrscheinlich nicht gern gesehen auf Festen oder was auch immer. Und plötzlich kommt ein Mann, der seine Probleme löst. Und er wird geheilt und befreit und wiederhergestellt. Und irgendwo tickt alles wieder normal plötzlich. Und er merkt, jetzt könnte ich mich in eine Gesellschaft integrieren. Und er sagt, Jesus, bitte kann ich bei dir bleiben. Ich möchte nicht von deiner Seite weichen. Ich möchte mit dir kommen, so wie die anderen. Alle anderen sind da mit Jesus mitgezogen immer. Genau so möchte ich auch jetzt. Ich möchte auch dazugehören. Ich möchte bei dir sein, nicht mehr von deiner Seite weichen. Und Jesus sagt diesem Mann, nein. War er sozial unverträglich? Nein, nicht deswegen. Sondern Jesus sagt, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Ich sende dich hin, zurück, wo du herkommst, dass du deiner Familie und deinen Freunden und deiner Umgebung erzählst, was Gott Großes an dir getan hat. Das war nicht nur ein Auftrag für diesen einzelnen Menschen, sondern es ist ein Auftrag, der an jeden von uns immer wieder zugerufen wird. Und wenn du diesen Auftrag nicht mehr hörst, dann bitte ich dich, beginne wieder deine Herzensohren zu öffnen, weil dieser Auftrag gilt uns allen. Geh hin und verkünde, was Gott an dir Großes getan hat. Wenn wir damit aufgehört haben, sind wir geistlich nahe dem geistlichen Tod. Nicht mit Teil verlieren und so, aber wir sind nahe dran, dass was gestorben ist in uns. Wenn wir aufgehört haben, Menschen zu erzählen, was Gott Großes in uns getan hat, da ist was am Sterben in uns. Und da möchte Gott eine neue Erweckung in unser Leben schenken, wenn das nicht mehr der Fall ist. Und ich wünsche mir von Herzen, umarme diesen Auftrag für dein Leben. Lass uns das umarmen für unser Dorf. Lass uns das umarmen für unsere Freunde und unsere Familie, dass wir diesen Auftrag haben. Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was dir der Herr Großes getan hat. Und er ging hin ins ganze Zehnstädtegebiet. Er ging nicht nur zu seiner Familie. Er hat gesagt, diese Botschaft ist so gut, dass ich sie nur meiner Familie erzähle. Ich will sie allen sagen. Und er ging durch die ganzen Städte und verkündete, was Gott Großes getan hat. Nicht jeder von uns muss jetzt auf die Straße, auf die Brunnen hochstehen und rausrufen, was jetzt geschehen ist. Aber wir haben einen Auftrag, wie auch immer der aussehen kann, zu verkünden, was Gott Großes getan hat. Und die Geschichte erinnert sich an diese Menschen, die diesen Auftrag umarmt haben und gehorsam waren. Immer wieder. Die anderen gehen vergessen. Aber an solche Menschen erinnert sich die Geschichte. Die gehorsam waren und sich senden ließen von diesem Jesus. Unglaublich. Was würde passieren in Frutigen, wenn wir das radikal leben? Geh und erzähle allen, was Gott und dir Großes getan hat. Hast du ein Ja dazu in deinem Herzen? Ein gehorsames Ja zu sagen, Jesus, ich weiß nicht wie. Ich fühle mich überfordert. Ich habe Angst. Der Kack in der Hose. Was sagen Sie denn? Werden Sie mich ablehnen? Werden Sie mir zuhören? Das ist nicht deine Verantwortung. Werden Sie Ja sagen? Nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist zu erzählen, zu verkünden, zu zeigen, was Gott an dir Großes getan hat. Ohne Theater und Schauspiel. Echt und natürlich. Und ich bin sicher, jeder von uns hier hat eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht nicht so eine wilde wie dieser hier. Und wir neigen oft dazu, dass wir sagen, ja, ja, der kann schon sagen, oder? Der hat so ein wildes Zeugnis, so all diese Drogen, Ex-Drogen-Geschichten oder diese ehemaligen Zuhälter-Geschichten oder alles so, das wilde Zeug, so, ja, die können schon sagen. Ich bin ein normaler Mensch, ich habe auch gesündigt, aber pff, so. Und ich schätze nie die Kraft von dem, was Gott an dir persönlich getan hat. Jeder von uns hat solche Geschichten. Was würde passieren, wenn wir anfangen an Familienfesten, Geburtstagen, Treffen mit Freunden und Nachbarn, immer wieder mal aufzustehen, ohne da subtil komisch zu evangelisieren, so mit dem Drohfinger, aber einfach ganz auf die natürliche Art und Weise Menschen zu erzählen, was Gott Großes an uns getan hat. Nicht ihnen zu sagen, wie sie sich verhalten sollten, sondern zu erzählen, was er an uns Großes getan hat. Fertig. Das ist der ganze Auftrag. Geh hin und verkünde. Und dann dieser Jesus. Weißt du, es ist beschrieben, dass dieser komische Typ, die Menschen konnten nicht mit ihm umgehen. Sie haben versucht, ihn zu fesseln, in Ketten zu legen. Der hat sogar die Ketten zerrissen. Also da war unglaublich dämonische Power am Werk. Niemand konnte ihn bändigen. Und oft neigen wir doch dazu, dass wir uns so mit Problemen und Schwierigkeiten so arrangieren. Man akzeptiert, dass dieser Mensch wirklich ein Problem ist. Es ist nicht toll, in einer Gegend zu leben, wo man nicht weiß, ob der einem angreift oder nicht, oder was dann passiert, wenn du an den See fischen gehen willst oder so. Denkst, oh, nimmst halt 10 Kilometer Umweg in Kauf, dass du ihm nicht begegnest. Keine Ahnung. Sie haben gesagt, okay, wir können ihm nicht helfen, wir legen ihn in Fesseln. Dann gibt er zumindest Ruhe. Das ist die Antwort der Welt auf Probleme. Die Antwort vom Reich Gottes, die Antwort von unserem lebendigen Gott ist eine andere. Er hat eine Lösung. Er hat eine Lösung. Der Dämon sagt, ich heiße Legion, denn wir sind viele. Eine Legion umfasst normalerweise 12.000 Soldaten. Ob das jetzt 12.000 Dämonen waren oder nicht, weiß ich nicht. Aber es waren viele. Das war für Jesus kein Problem. Krankheit war für Jesus kein Problem. Probleme waren für Jesus kein Problem. Der hat immer eine Lösung. Die Antwort der Welt ist sich arrangieren. Die Antwort vom Reich Gottes ist, ich habe eine Lösung. Da kommt dieser Jesus. Und du musst es heilsgeschichtlich gut verstehen. Das war, bevor er gestorben ist, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er auferstanden ist und so diesen geistlichen Akt, wo er den Sieg über die Sünde und den Tod vollbracht hat, das war vorher. Vorher, bevor dieses geistliche Problem der Sünde gelöst war, war das. Wenn also dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, so viel Vollmacht und Autorität besaß, bevor dieses größte Problem überhaupt gelöst war, wie viel mehr heute, wo wir wissen, dass er den Tod besiegt hat, wo wir wissen, dass er wieder auferstanden ist, wo wir wissen, dass er lebt, wo wir wissen, dass das Problem der Sünde ein für alle Mal gelöst ist, wie viel mehr heute, wie viel mehr dürfen wir heute diesem Jesus zutrauen, dass er nicht nur kann, sondern auch wird und will. Wie viel mehr heute, wenn er mit einem Wort 12.000 Dämonen befreit und wegschickt, wie viel mehr heute? Wie viel mehr kann er heute tun? Verstehst du das? Dieser lebendige, kraftvolle Sohn Gottes. Und vielleicht sagst du, ich habe ja nur Beziehungsprobleme. Ich habe nur ein bisschen schlechte Gedanken über mich oder über andere. Ich habe nur ein spezielles Verhalten, das mich oder andere schädigt. Ich habe nur eine kleine Krankheit. Die ist vielleicht nur nebensächlich, nicht so schlimm. Vielleicht nur ein kleines Leiden, vielleicht nur finanzielle Probleme, vielleicht nur ein bisschen Sorgen. Vielleicht bist du nur ein bisschen gestresst. Vielleicht hast du nur ein bisschen zu viel Arbeit und es geht dir nicht so schlimm wie diesem Mann. Der brauchte schon Hilfe. Aber weißt du, wenn Jesus dem helfen konnte, wie viel mehr dir und mir, die wir nur ein bisschen Probleme haben, die unsere Probleme viel kleiner sind, viel weniger herausfordernd. Wenn er ihm helfen kann, dann auch dir und mir. Und denkst du wirklich, Jesus war auf der Suche nach diesen spektakulären Szenen, wo er nur die wilden, krassen Geschichten gemacht hat und so das Nebensächliche ist daran vorbeigezogen? Also ich sehe in der Bibel sehe ich keine einzige Situation in der Geschichte, wo über Jesus berichtet wird, sehe ich keine einzige Situation, wo Jesus definitiv jemand abgewiesen hat. Die eine Frau hat er erstmal das zurückgewiesen, aber hat dann trotzdem geholfen. Jesus hat immer geholfen. Und ich will heute nicht schwarz-weiß Antworten geben, aber Mut und Glauben schenken. Und hoffen, dass immer wieder ein neuer Glaube in unsere Herzen aufsteigt. Dass wir wie dieser Mann zu Jesus rennen. Weil wir wissen, weißt du, wenn er dort helfen kann, wenn er dem helfen kann, wie viel mehr mir? Denn jedem, der zu ihm gerannt ist, jeder Mensch, der zu Jesus gekommen ist und um etwas gebeten hat, hat Jesus geantwortet, hat Jesus eingegriffen. Vielleicht nicht immer so, wie wir das erwarten. Aber Jesus hilft. Er rettet, er heilt und befreit. Und ich möchte heute Morgen dir so Mut zusprechen und neuer Glaube zusprechen, von diesem Sohn Gottes viel zu erwarten. Mehr zu erwarten, als es in deinem Verstand Platz hat. Mehr zu erwarten, als dass wir uns vielleicht logisch erklären könnten, was jetzt da passiert. Zu erwarten, dass da ein Gott ist, der sich danach sehnt, wieder in unsere Welt hineinzuwirken. Tut er ja die ganze Zeit überall. Und ich glaube nicht, dass er einfach Europa aufgegeben hat und gesagt, ja, die wissen jetzt einfach zu viel, da wirken wir jetzt nicht mehr so stark. Ich glaube, die Zeit für uns ist da. Und ich glaube, die Zeit für uns hängt damit zusammen, dass Menschen sich ausstrecken und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe Hunger und Sehnsucht, dass du kommst in mein Leben. Da geht es nicht um äußerliche Formen, aber darum, dass Menschen sich ausstrecken nach diesem Jesus. Und weißt du, auch diese 12.000 Dämonen konnten den Mann nicht abhalten davon, zu Jesus zu rennen. Keine dämonische Macht, wie stark sie auch immer ist, kann dich daran hindern, zu diesem Jesus zu kommen. Das ist immer deine freie Entscheidung. Du kannst, wenn du willst, zu diesem Jesus rennen. Und das ist das, was ich dir und mir heute einfach zurufen möchte. Wenn du unter Albträumen leidest, Angstzustände hast, herausgefordert bist mit Problemen, überfordert bist mit was auch immer, mach dasselbe wie dieser Mann. Lauf zu Jesus. Lauf zu Jesus. Lauf zu Jesus. Lass dich nicht von Stimmen abhalten, die sagen, du bist hier schon mal gerannt und da ist nichts passiert. Lass dich nicht von Erfahrungen abhalten, die sagen, ja, schau mal, willst du wirklich noch mal rennen? Du wirst wieder enttäuscht. Lass dich nicht von all dem abhalten, sondern lauf zu Jesus. Lauf zu Jesus. Das ist meine Einladung an dich. Und vielleicht kann die Band mal hochkommen, wir singen dann ein Lied zusammen. Ich glaube, wir machen es so, dass das jeder für sich einen Platz wie zu diesem Jesus laufen kann heute Morgen. Wir sind ja alle im Leben herausgefordert. Zum Teil mit uns selber überfordert, oder? Wir sind manchmal für uns so große Herausforderungen, ist ganz verrückt. Aber Jesus hat eine Lösung. Und du bist eingeladen, wenn wir jetzt dieses Lied spielen und hören, dass du einfach in deinem Herzen zu diesem Jesus rennen kannst. Mit all dem Ballast, mit all dem, was dich beschäftigt. Vielleicht sagst du, weißt du, ich fühle mich gesund und frei. Und vielleicht gibt dir Gott eine Person aufs Herz, wo du merkst, dass jemand leidet. Dann trag diese Person zu Jesus. Wenn du selber kein Anliegen hast, um zu ihm zu rennen, dann nutz die Kraft und die Gesundheit, die du hast, um jemand anderen zu tragen zu diesem Jesus. Sag, Jesus, erbarme dich über meinen Freund. Erbarme dich über meinen Ehemann, über meine Frau und meine Kinder. Erbarme dich über diesen oder jenen. Dann nutz deine Kraft und deine Gesundheit für die anderen. Lass uns zu ihm rennen. Du darfst gerne, wenn du etwas hast, das du gerne teilen möchtest und dass jemand noch für dich betet, kannst du gerne am Schluss vom Gottesdienst nach vorne kommen. Da werden Leute sein, die für dich beten hier. Aber das wollen wir jetzt einfach jeder für sich mit dem Lied machen und zu Jesus kommen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir Freiheit haben, zu dir zu rennen. Dass keine Macht auf dieser Welt uns abhalten kann. Dass keine Macht auf dieser Welt uns daran hindern kann, zu dir zu kommen. Und ich danke dir, dass du gerade dort, wo man irgendwo resigniert hat, wo man aufgegeben hat, wo man verbittert ist, ganz neu Glauben schöpfen kann. Ganz neu Glaube und Hoffnung aufsteigt in unseren Herzen, Jesus. Dass du, der Sohn Gottes, derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Dass du nie aufgehört hast, Gutes zu tun. Dass du nie aufgehört hast, Menschen zu helfen. Probleme zu lösen, die wir eingebrockt haben. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hineinbrichst in unser Leben. Dass du jetzt zu jeder Person kommst, die sich in ihrem Herzen öffnet für dich. Und vielleicht bist du da und bist in deinem Leben noch gar nicht selber zu Jesus gerannt. Vielleicht hast du viel von Jesus gehört und bist immer in die Kirche gegangen, aber hast gar nie selber deine Füße in die Arme genommen und bist gerannt zu Jesus und gesagt, Jesus, ich will zu dir gehören. Gehört das auch dazu, weißt du? Es reicht nicht nur zu wissen, dass es Gott gibt. Die Teufel wissen das auch. Glaube heißt diesem Gott vertrauen. Und ihm gehorchen und ihm nachfolgen. Und vielleicht ist heute dein Tag, wo Jesus dich ruft, komm zu mir, mein Kind. Wo er dich einlädt, in seine Arme zu rennen und dein Leben diesem Jesus niederzulegen. Und vielleicht merkst du, dass du so wie dieser befreite Mann ebenfalls ganz neu diese Berufung umarmen solltest, die Jesus dir zuspricht. Geh hin und verkünde. Renne zu Jesus. Empfange von ihm diese Bevollmächtigung, diese Freisetzung, das zu tun. Danke, Jesus. Danke, Jesus.